Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silvio Frick. Mir gegenüber sitzt heute Rezia Krauer. Herzlich willkommen, schön bist du da.
Vielen Dank, Silvio.
Ich muss dich vorstellen, als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Stadtarchivs und der Vadianischen Sammlung der Ortsbürgergemeinde St. Gallen. War das richtig?
Korrekt.
Das ist eine Ämtervielfalt.
Allerdings.
Du hast uns schöne 3 neue Stücke mitgebracht für die Ausstellung im Gewölbekeller unten. Wenn ich das richtig anschaue, geht das bei allen 3 ums Geld. Ist das überhaupt eine Eigenheit von Akten im Archiv und in der Vadianischen Sammlung, dass es häufig um Geld geht?
Das ist eine spannende Beobachtung. Tatsächlich, es geht überall um Geld. Und ja, wahrscheinlich kann man das sagen. Entweder geht es um Streit, und Streit ist häufig um Geld, oder es geht tatsächlich direkt um Geld, um Einnahmen oder Ausgaben.
Wenn wir mit dem ersten, dem ältesten Dokument anfangen, beginnen diesmal übrigens 3 Dokumente, alle vor dem Jahr 1500, sehr schön. Also nichts Barockes oder Frühneuzeitliches. Wenn ihr mit dem ältesten beginnt, ist das eine hübsche kleine Urkunde mit einem riesen Siegel, aber da liegen Prozente dahinter, nicht? Ich musste lachen, da geht es um Alkohol.
Richtig. Alkohol wurde auch damals gerne getrunken und natürlich auch von obrigkeitlicher Seite besteuert, wie heute. Vielleicht ganz grundsätzlich, es geht um ein Umgeld. Umgeld ist ein Begriff, der uns heute nicht mehr klar ist. Das bezieht sich aber auf etwas, was uns sehr geläufig ist, eine Alkoholsteuer. Konkret ist es eine Steuer, die man auf ausgeschenkten Alkohol, das ist hier wahrscheinlich Wein und allenfalls Most, bezahlt hat. Und die wurde jährlich dann abgeliefert, respektive eingezogen durch die Stadt. Wir haben also eine Urkunde vor uns, mit der der römische König, Kaiser, der Stadt erlaubt hat, diese Steuer einzuziehen. Denn du darfst keine Steuer erheben von städtischer Seite, wenn du nicht beim obersten Herrscher darum bittest. Und so stelle ich mir auch vor, ist die Vorgeschichte zu dieser Urkunde. Die städtischen Vertreter oder Gesandten sind nach Überlingen gereist. Dort war der Kaiser zu dieser Zeit, 1334, hat Hof gehalten und von Seiten der Stadt ist man zu ihm gekommen und hat ihn gebeten, dass die Stadt doch bitte eine Steuer erheben dürfe auf den Ausschank von Alkohol.
Das ist spannend, da schließen sich eine Reihe von Fragen sofort an. Das eine, das holt man einmal bei einem Kaiser und muss das dann bestätigen lassen, immer wieder? Oder ist das schon eine Bestätigung? Kann man das irgendwie nachvollziehen? Und das Zweite, wie berechnet man das dann einmal jährlich? Das ist irgendwie, wie hat es da Einheiten dafür, Größenordnungen?
Genau, zuerst zur Frage, ob das eine Bestätigung ist oder ob dieses Recht wiederum bestätigt werden muss. Tatsächlich ist es so wie ein Einzelfall. Wir haben also nicht eine Reihe dieser Urkunden. Wir haben diese Urkunde. Und dann haben wir rund 10 Jahre später eine ganz ähnliche, dann ausgestellt vom Abt. Also aus diesem Zusammenspiel können wir uns vorstellen, dass es tatsächlich zuerst darum ging, man ging beim obersten Herrscher anklopfen und fragte, ob man eine Steuer erheben dürfe. Und war wahrscheinlich 1334 das erste Mal in dieser Mission unterwegs. Und als es dann politisch gerade sinnvoll war, hat man den Abt gefragt, hat dort wahrscheinlich auch wieder eine gewisse Gebühr für ein solches Recht bezahlt und hat dann vom Abt ebenfalls das Privileg oder das Recht erhalten, ein Umgeld einzuziehen. Es geht also um dieselbe Steuer, die von 2 Obrigkeiten einem gegeben werden muss. Und tatsächlich aus dieser kurzen Urkunde kommt noch nicht heraus, wie hoch diese Steuer ist. Wir hören gerade einmal, dass man ein Umgeld erheben dürfe. Ich kann das vielleicht einmal vorlesen.
In Latein.
In Deutsch.
In Deutsch. Aber die Urkunde ist in Latein. Wäre. Oder ist sie in Deutsch?
Nein, in Deutsch.
In Deutsch.
In Deutsch. Also ich denke, tatsächlich hätte man eine solche Urkunde auch in Latein erwarten können. Wir sehen aber, dass seit dem beginnenden 14. Jahrhundert viele Urkunden auf Deutsch sind, die tatsächlich so Verwaltungsangelegenheiten betreffen. Es ist auch so, dass die äbtische Urkunde, die 10 Jahre später dann auch in Deutsch ausgestellt wurde, woran das liegt, kann man spekulieren, aber es hatte nichts mit einem kirchlichen Recht oder ähnlich zu tun, also es konnte von daher auch in Deutsch verfasst sein.
Das ist dann das Deutsch der kaiserlichen Verwaltung um 1334, das man da jetzt hören wird.
Genau, ich versuche es so gut wie möglich, wie ich es mir vorstelle. Ganz sicher wissen wir ja nicht, wie das ausgesprochen ist, aber tatsächlich, man kann aufgrund der Schrift auch nachweisen, von welchem Kanzlisten das jetzt verfasst wurde. Das erkennt man an seiner Schrift. Diejenigen, die hier Bescheid wissen, und an diesen Schnörkeln oder Schlusszeichen. Und ja, schauen wir mal, was drin steht. Wir, Ludovic von Gottes Gnaden römischer Kaiser, zu allen Zeiten mehrer des Reichs, das ist die Einleitung, also der römische Kaiser, der schon immer ein Vergrößerer des Reichs war, das ist die übliche Titulatur, verriechen öffentlich an diesem Brief, also verkünden öffentlich mit dieser Urkunde. Ein Brief ist mittelhochdeutsch für die Urkunde, dass wir den Wiesenlüten, den Burgern, Gemeindlichen zu St. Gallen, unseren lieben Getruhen, die Gnade getan haben mit diesem Brief. Also, dass wir den Stadtbürgern von St. Gallen die Gnade oder das Recht erlassen haben, eben mit diesem Schriftstück, dass sie ein Ungeld in der Stadt zu St. Gallen aufsetzen und das innehaben und niessen, als zeitlich und gewohnlich ist. Also, dass sie eine Steuer aufsetzen dürfen, dass sie sie einnehmen dürfen und nützen dürfen, so wie es üblich war. An alle Irrungen, eine Floskel ebenfalls, ohne Irrung oder ohne Fälschung. Und soll die Gnade währen als lange bis an unser Widerrufen. Also so lange, bis der Kaiser auf die Idee kommen würde, dieses Recht wieder zurückzunehmen, hat er tatsächlich nie. Und darüber zu einem Urkunde geben, also eben darüber ein Recht gegeben an diesem Brief mit unserem kaiserlichen Ingesiegel, mit unserem kaiserlichen Insiegel, versiegelten, der geben ist zu Überlingen am Sonntag vor St. Veitstag, da man zahlt von Christus Geburt 1300 Jahr, danach in dem 34. Jahr, in dem 20. Jahr unsers Reich und in dem 7. des Kaisertums. Das ganz kurz einfach die Formel für das Datum. In Überlingen ausgestellt am 12. Juni 1334.
Also, grandios, ich muss das kurz beschreiben. Du sitzt jetzt da und liest das und nicht ab Blatt A4 transkribiert, sondern das ist wirklich eine Kopie, also eine Fotografie und ein Ausdruck der originalen Urkunde. Du hast das jetzt quasi ab dem Original gelesen. Das braucht ein bisschen Übung, nicht?
Ja, braucht ein bisschen Übung, ist aber natürlich sehr schön geschrieben. Und vielleicht habe ich jetzt das eine oder andere Kürzel auch falsch gelesen. Ganz sicher bin ich nicht, aber tatsächlich, es ist auch der übliche Urkundenduktus. Mhm. Also nichts Überraschendes. Viele Wörter für, vielleicht würde man heute sagen, gar nicht so viel Inhalt. Mhm.
Es ist ein Rechtsdokument, man kennt das auch heute. Es ist formelhafte Sprache, die so nicht dem Alltagssprachgebrauch entspricht, aber dafür schon auch vielleicht bewertet werden kann. Ich habe dieses zeitliche, uneingeschränkt Gültige, das, ist das etwas Immerwährendes? Oder ist das einfach so eine Formel, dass ab jetzt läuft's?
Ich würde sagen, es ist ab jetzt läuft's. Der Kaiser ist aber sehr gut darin, das dann in ewiglich und auf immer festzuhalten. Ich glaube, alles andere wäre ihm nicht gemäß.
Hm. Und er lässt sich einmal dafür bezahlen oder seine Verwaltung oder hat er dann 2% von diesen, keine Ahnung, 7% oder was immer dann gehäuscht wird, immer auf zu sich?
Tatsächlich nicht. Oder wir haben keinen Beleg dafür, dass etwas dem Kaiser abgegeben werden muss. Wäre aber durchaus möglich. Hm. Also wir kennen auch durchaus Abgaben, die dann, oder wir vermuten, dass es Abgaben gibt, die dann auch auf dieser Ebene, auf der höchsten Ebene anteilsmäßig berechnet und abgegeben werden. Hier glaube ich persönlich nicht, dass es so war. Ich kann dir aber auch keinen Gegenbeweis geben.
Aber weiß man vielleicht ein bisschen in einem größeren Blick, dass es eine Reichssteuer oder etwas gibt, was die Stadt St. Gallen jährlich dem Kaiser abzugeben hat? Und da fließt dann das vielleicht mit ein. Ah, die haben ja dieses Privileg, also gibt es da ein paar Goldstücke mehr für.
Das ist allerdings möglich, genau. Ja. Also das habe ich jetzt nicht überprüft, aber tatsächlich zahlt man jährlich Reichssteuer. Und es könnte natürlich sein, dass analog zu der Menge, die eingegangen ist an Umgeldsteuer, dass entsprechend der Kaiser einen gewissen Anteil erhöht hat in der Reichssteuer. Das wäre durchaus möglich, genau. Jetzt sprechen wir immer über diese Steuer, wissen aber immer noch nicht, wie hoch sie ist.
Ja. Zu hoch.
Ja, das weiß ich nicht.
Das ob ist sie immer so bei Steuern.
Wahrscheinlich. Für diejenigen, die sie zahlen mussten, war sie wahrscheinlich zu hoch. Also tatsächlich erfahren wir aus dieser Urkunde das nicht, aber aus der 10 Jahre später verliehenen heisst es, die Steuer bedeutete den 16. des Pfennigs des Kaufpreises. Wenn man das umrechnet, sind das 6,25%. Mhm. Also doch schon eine ordentliche Steuer.
Ist das so den Gepflogenheiten entsprechend? Es gibt ja nur, also gibt nur einen Passus in dieser Urkunde, wo drin steht, es hat nicht zu überborden, es muss so im üblichen Rahmen sein. Das ist noch hübsch, weil das ein bisschen Spielraum lässt, aber es lässt doch auch die Möglichkeit zu intervenieren, wenn jetzt hier der Ansatz zu hoch wäre.
Könnte ich mir vorstellen, dass das der Kaiser dann gemacht hätte, wenn er darauf aufmerksam gemacht worden wäre. Jetzt zeigt sich, dass Städte 13., 14. Jahrhundert häufig begonnen haben, ein Umgeld einzuziehen. Die ersten Städte, die man kennt, das sind Venedig und spanische Städte schon im 11. Jahrhundert. Also es war etwas, was typisch war für städtische Politik. Und ich denke, ohne es jetzt zu wissen, nehme ich an, dass dieser Ansatz, diese 6,25% irgendwo so im Üblichen lagen. Hm. Genau. Also sonst hätte der Abt vielleicht dann auch eben gesagt, nicht höher oder ähnlich. Also ich denke, das war etwa so, wie es in den anderen Städten auch war. Tatsächlich, was spannend ist, sie ist für jedermann. Es heißt dann tatsächlich in der zweiten Urkunde, jeder müsse sie zahlen, Pfaff oder Laie, Mann oder Frau. Das ist relativ deutlich. Und es gilt auf allen Wein, allen Most, also allen alkoholischen Getränken, die in der Stadt und auf Stadtgebiet ausgeschenkt werden. Man kennt von anderen Städten, dass teilweise Adlige oder der Klerus von der Steuer befreit waren. Das war hier nicht der Fall. Was mir auch nicht bekannt ist, ist, dass es Streitigkeiten gab deswegen. Also offenbar war sich die Mehrheit derjenigen, die entscheiden durften, einig, dass das eigentlich ganz okay ist.
Also und der Weinhändler, der Bierbrauer, der entrichtet einmal im Jahr dann die so erhobene Steuer. Und wie belegt er dann? Also das ist ja, der öffnet dann mit seinen eigenen von Hand geschriebenen Büchern, gibt ja keine Quittungen und mit Mehrwertsteuersatz oder so wie heute, wo man das alles einreichen muss, ist ein bisschen. Und das führt vielleicht zur nächsten Frage. Sind denn diejenigen, die hier Steuern bezahlen und die Steuern erheben in der Stadt, so weit auseinander? Oder sind die vielleicht sehr nahe? Könnte das sein?
Das könnte durchaus sein, dass sie sehr nahe sind. Also tatsächlich, aus dem 14. Jahrhundert wissen wir, wie so häufig eigentlich kaum etwas. Wir wissen 1345, also ein Jahr nach dieser äbtischen Bestätigung, die war offenbar notwendig, dass man es wirklich erheben durfte, hat man den ersten Beleg quasi in den Stadtrechnungen. Es kam Geld via diese Steuer, das sind damals 97 Pfund, das wird noch nicht eine große Dimension gewesen sein. Und dann wissen wir aus späterer Zeit, meine Kolleginnen haben das einmal ausgerechnet, 1470 hat die Stadt 730 Pfund an Steuern und 360 Pfund an Umgeld eingenommen. Also Umgeld ist fast die Hälfte der städtischen Einnahmen. Und 1520 ist es sogar ein bisschen mehr als die Hälfte. An Steuern hat man knapp 900 Pfund eingenommen und 536 Pfund an Umgeld. Also das macht schon sehr viel aus, auch auf das Budget.
Natürlich.
Ja.
Und wirft so ein bisschen einen Blick vielleicht auch auf das Alltagsverhalten, Umgang mit Alkohol, nicht?
Wahrscheinlich, denke ich schon. Also es wurde sicher viel getrunken. Was ich immer spannend finde, ist die Frage, was getrunken wurde. War für mich auch nochmal die Gelegenheit nachzulesen, ob man dann wirklich kein Bier getrunken hat in St. Gallen. Und offenbar ist das tatsächlich erst im 18. Jahrhundert hier in der Gegend aufgekommen. Aber der Alkohol und Most angesichts der Gefahren, die beim Wassertrinken lauerten, war es sicher sinnvoll, auch diese Getränke zu sich zu nehmen. Und tatsächlich war es wahrscheinlich auch angenehm, diese alkoholischen Getränke zu sich zu nehmen. Ich denke, es wurde sehr viel gesoffen.
Vielen Dank für dieses schöne Dokument. So klein, so hübsch. Das schöne Siegel haben wir gar nicht erwähnt. Da kann man den Kreiser, den nehme ich an, drauf suchen, wenn man das dann anschaut bei uns unten die nächsten 3 Monate im Gewölbekeller. Wir möchten zum nächsten gehen. Eine lange Liste von Waren und Beträgen, Steuern auch wieder, die hier aufgeführt sind. Ist das richtig?
Genau, also wir bleiben beim Thema Steuereinnahmen. Hier jetzt eine Einnahme in einem anderen Sinn. Es geht um ein Gretbuch, also ein Buch für Lager- und Zollkosten. Tatsächlich hat die Stadt St. Gallen Mitte des 15. Jahrhunderts, war sie so groß wie nie. Sie hat bis an den Bodensee gereicht, wenn man das so sagen kann. Also sie hat im 15. Jahrhundert Gerichtsherrschaften oder Besitz außerhalb des heutigen Stadtgebiets angekauft, darunter auch die Gerichtsherrschaft Steinach, hat dort vermutlich einen Hafen ausgebaut, vielleicht gab es den schon vorher, aber man hat sicher diese Infrastruktur verbessert. Man hat ein Gräthaus gebaut und das Gräthaus, das steht immer noch. Und zu diesem Gräthaus gehört eben das Grätbuch, quasi das Steuer- oder das Lagerbuch derjenigen Waren, die auf diesem Weg an die Stadt St. Gallen gekommen sind oder, größer gesagt, in die Nordostschweiz eingeführt worden sind. Es ist ein einzelnes Buch, das erhalten ist von den Jahren 1477, 1478. Es ist vermutlich ein Überlieferungszufall. Wir haben keine weiteren Bücher. Es gibt andere solche Grätbücher oder Lagerbücher von anderen Städten rund um den Bodensee, aber von diesem städtischen Bodenseehafen Steinach haben wir nur dieses vor uns. Und was es uns erzählt? Es erzählt, was an gewissen Daten, an Waren hereingekommen ist, wer es gebracht hat, wie groß, wie umfangreich die Güter waren, was es für Güter waren und wie viel dafür an Steuern bezahlt werden musste und ebenfalls, ob diese Steuer denn bezahlt wurde. Ich kann vielleicht auch hier einen kurzen Auszug lesen. Auf Freitag nach St. Niklastag, das ist die Überschrift, und dann von Überlingen. Also am Freitag nach dem Nikolaustag wurde aus Überlingen gebracht. Und dann kommt die erste Zeile, dedit item ebneter 28 schwer ein Licht, 4 Schilling 9 Denar. Das ist ein bisschen erklärungsbedürftig.
Ja, bitte.
Das Dedit zum Ersten heißt, er hat gegeben. Das ist quasi das Kürzel, dass die Steuer auch entrichtet wurde. Dann der Eintrag beginnt mit einem ebenso. Item, Ebneter, das ist der Mann, der es gebracht hat. 28 schwer, ein leicht, bedeutet 28 schwere Getreidesäcke, ein leichter Getreidesack. Für einen schweren Getreidesack musstest du, so steht es vorne im Buch, 2 Denaren Steuern bezahlen, für einen leichten 1 Denar. Zusammengerechnet musste er Steuern in der Höhe von 4 Schilling 9 Denaren zahlen. Und so ist Eintrag für Eintrag aufgelistet, wer da kam. Das ist mal ein Meier, mal ein Jungstolz, Leinbühler, Sutter, Egli Möchli, Kücherli, ein Scher von Herisau, ein Wendeli, ein Friwiler. Da kommen einzelne Namen, teilweise mit Vornamen, häufig aber nur Nachnamen. Und dann kommt, was sie gebracht haben. Die meisten haben schwere und leichte Getreidesäcke gebracht. Was weiter kommt, sind Zentner von Gut, aber da weiß ich nicht, welches Gut gemeint ist. Was auch kommt, Isen, also Eisen, offenbar in 2 verschiedenen Größen oder Mengenangaben. Warenballen, Balli genannt. Es kann sein, ein Fass mit Wein. Es kann sein, ein Fass mit Weinstein, also mit dem Salz der Weinsäure. Es kann sein, dass Tuch oder Loden jetzt in diesem Fall gebracht wurde. Aber das häufigste, also sicher 3/4 der Einträge, handeln von Getreide. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Ostschweiz oder die Nordostschweiz Getreide importieren musste und wahrscheinlich entsprechend dann andere Waren via Steinach exportiert hat. Dazu gehören sicher Viehprodukte, wahrscheinlich auch eine große Menge an verarbeitenden Textilien, verarbeitetem und veredeltem Leinen.
Ist bei den Waren, die ankommen, sind auch Flachsprodukte mit dabei? Also das, der Rohstoff für die Leinen ist nicht erwähnt.
Genau, dieser Flachs, den wir immer wieder suchen, ich würde den auch gerne etwas besser wissen, woher der kam. Offenbar nicht aus dem schwäbischen Gebiet, ist so auf alle Fälle nicht aufgeführt.
Hm. Genau. Jetzt musst du ganz kurz noch erklären, was ist ein Gredhaus? Ich habe verstanden, da wird Zoll erhoben, aber für diejenigen, die hier zuhören und den Begriff vielleicht nicht kennen, wie umreißt man das? Gibt es eine weitere Dienstleistung als einfach Zollstation sein oder Lager, hast du gesagt?
Genau, ich denke, am besten stellt man sich ein großes Lagerhaus vor, in dem die Waren umgeladen werden. Tatsächlich waren sie wahrscheinlich für den Schiffstransport manchmal anders verpackt oder zusätzlich eingepackt und wurden dann vielleicht etwas ausgepackt oder umgepackt. Vielleicht hat man dort die Waren nur kurzfristig untergebracht. Vielleicht lagen sie auch einige Tage da, das weiß ich nicht. Aber es ist sicher ein ganz, ganz großes Haus. Und eine Person hat diesen Zoll erhoben, also hat Buch geführt und wahrscheinlich dann irgendwo auch notiert, falls etwas mit dieser Ladung nicht gestimmt hat. Wir haben aber keine Hinweise darauf. Wir haben einzig den Hinweis darauf, hat eine Person bezahlt? Das ist mit dem kleinen Dedit angegeben.
Und wenn sie nicht bezahlt hat, dann steht das ja nicht, oder dann?
Dann wüsste ich Schulden. Auch gerne. Wir haben einen Fall aus dieser Doppelseite. Es kommt einmal ein Sutter mit 7 schweren Getreidesäcken und der ist dann einfach durchgestrichen. Jetzt weiß ich nicht, ob der die Säcke wieder mitgenommen hat oder was jetzt hier passiert ist. Mhm. Tatsächlich kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass das nicht einmal auch nicht geklappt haben sollte. Aber vielleicht müssten wir das irgendwo anders nachlesen können, was auch möglich ist, dass das Buch gar nicht die erste Niederschrift ist, sondern vielleicht eine Zusammenstellung nach einer gewissen Zeit, in der man eben wie eine Übersicht gemacht hat, was ist alles hereingekommen und das andere wurde vielleicht auf Zetteln notiert, die aber nicht überliefert sind. Mhm.
Es sieht sehr einheitlich aus, diese Seite geschrieben, ja?
Genau, das deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich vorher eine Niederschrift gegeben hat und vielleicht ist das auch das Buch, das der Steuereintreiber dann gegenüber der städtischen Administration, also dem Bürgermeister und Rat, dann vorgezeigt hat. Und vorher hatte er eine hoffentlich nicht allzu chaotische Zettelwirtschaft. Möglich wäre es.
Jetzt, diese Gerichtsherrschaft wird gekauft und gibt der Stadt die Möglichkeit, hier Steuern zu erheben oder eigene Waren, die in die Stadt kommen, in Empfang zu nehmen und hier zu besteuern. Aber da gibt es ja nicht einen Landstrich, dann eine Straße, die der Stadt gehört, von Steinach nach St. Gallen hoch. Da geht man über fürstäbtisches Gebiet. Das gibt ein bisschen, gibt das nochmal Steuern? Vielleicht?
Auszuschließen ist es nicht, aber ich denke mir, dass wenn es nochmal äbtische Steuern darauf gäbe, würde sich der Händler relativ schnell überlegen, dann direkt via den äbtischen Hafen seine Güter vom See einzuführen. Äbtischer Hafen, das heißt, die schon bestehende und gut ausgebaute Hafenanlage in Rorschach zu nutzen. Also ich denke, dass mit dieser Steuer, die wir hier im Grätbuch haben, festgelegt haben, dass die große Steuer gezahlt war und dass man einen Freipass hatte, über äbtisches Gebiet bis in die Stadt zu fahren, dies zu transportieren. Aber tatsächlich wissen wir wenig.
Das hat vielleicht dieser Sutter gemacht, nicht? Der ist dann wieder den Hafen gewechselt und gemerkt, er möchte eigentlich zum Fürstabt und nicht in die Stadt. Falscher Ort oder zu hoher Steuersatz. Wir wissen es nicht. Es ist eben, du hast gesagt, eine Einzelüberlieferung. Es ist nichts davor und nichts danach mehr erhalten. Und dann liest man ja auch, ist es nicht ewig so erhoben worden? Also die Stadt hat Steinach nicht immer so nutzen können. Irgendwann ist dann fertig 1490. Was ist da passiert?
Genau, der berühmte Klosterbruch. Je nachdem, wo man es nachliest, wird es etwas anders gedeutet, von welcher Seite. Aber tatsächlich hat die Stadt, man muss es so sagen, überbordet, das Kloster provoziert. Und das geht bis zu einem gewissen Grad gut. Und irgendwann schlägt das Kloster zurück, wenn du mir diese Aussage erlaubst. Also tatsächlich wollte das Kloster expandieren. Es war die Frage, in Rorschach einen Ableger zu bauen. Die Städter haben dagegen rebelliert. Irgendwann kam es zu kriegerischen Handlungen. Und was war das Resultat? Die Stadt St. Gallen wurde zurückgepfiffen von den Eidgenossen und man hat, um dem Frieden zuliebe, die Gerichtsherrschaften, die Besitzungen, die die Stadt außerhalb von Stadtgebiet erworben hatte, zurückgeben müssen. Man hat also auch den Hafen, dieses Tor zu Übersee, abgeben müssen. Tatsächlich finde ich aber, war man relativ selber schuld, also nicht, dass jetzt das der böse Abt gewesen wäre, der jetzt hier tatsächlich sich dieses Recht herausgenommen hätte. Ich sehe das eher, ich relativiere das er.
Also man kann verschiedene Positionen offenbar auch heute noch dazu einnehmen, wobei du das jetzt einfach behauptet hast, wir haben ja keine Vertreterin einer Gegenposition jetzt hier. Wir lassen das deshalb einfach stehen. Genau. Aber Fakt ist, 1490 verliert man dieses Privileg, dieses Recht an diesen Hafen, diese Gerichtsbarkeit. Auch Einnahmen werden vielleicht an anderen Orten erhoben. Ist nicht mehr, es muss ja einen Grund geben, dass das funktioniert, nicht? Irgendjemand, auch der Händler, der die Ware bringt, muss einen Benefit haben, dass er dieses Gerätehaus nutzt. Das ist dann hinfällig nach 1490. Jetzt, wenn wir zum dritten Dokument gehen, dann kommen wir quasi vom Kaiser über den See immer näher an die Stadtmauern fast schon heran, nicht? Oder direkt an den Stadtmauern und sind nochmals knapp vor 1500 mit diesem Dokument, aber zu einem ganz anderen Geschäft. Das sind jetzt Berichte, die vor uns liegen, Texte, die etwas erzählen zuhanden des Rates. Ist das richtig?
Genau, wir haben ein Ratsprotokoll vor uns, also es dokumentiert, was vor Rat passiert ist, vor dem Stadtrat oder vor einem Ausschuss. Und es dokumentiert jetzt in diesem Fall tatsächlich, was 1496 der Stadtrat festgelegt hat für den Frauenwirt. Muss man zuerst einmal wissen, was dann das wieder ist. Tatsächlich, der Frauenwirt ist der Vorsteher des Frauenhauses und anders als das im heutigen Sprachgebrauch genutzt wird, ist das ein Bordell, könnte man sagen. Ein Haus, in dem wahrscheinlich, also so ganz genau wissen wir es natürlich nicht, aber es deutet darauf hin, Frauen als Prostituierte gearbeitet und gelebt haben. Und der Frauenwirt und seine Frau, es ist immer ein Ehepaar, die betreiben dieses Haus.
Und berichten dem Rat darüber.
Genau, jetzt könnte man sich vorstellen, es werde sehr konkret. Mhm. Leider ist auch hier wieder die Situation, es ist vor allem dasjenige, was den Rat interessiert. Und der städtische Rat hat als eine seiner Hauptaufgaben, wenn wir jetzt mal von der Einnahme von Steuern absehen, die wir vorher gehört haben, geht es darum, dass es in der Stadt einigermaßen ruhig zu und her geht. Und das ist auch, was er bezweckt mit diesem Eid oder mit diesem Schwur, dem der Frauenwirt und seine Frau Folge leisten müssen. Ich kann vielleicht einmal vorlesen. Der Frauenwirt soll schwören und die Frau loben. Eine Frau kann eben nicht schwören, deshalb darf sie nur loben. Der Stadt treu und Wahrheit, ihren Nutz zu fördern und ihren Schaden zu wenden. Einem Bürgermeister und Rat, auch ihren Geboten gehorsam und gewärtig, also dienstbereit zu sein. Gegen den unseren das Recht hier zu geben und zu nehmen und sonst nienet anderswo. Also Recht gibt und erlässt die Stadt und nirgends anders ist Gerichtsbarkeit zu suchen. Es geht weiter. Auch nichts Unziemliches im Frauenhaus lassen, fürgan. Es darf nichts Unziemliches, etwas, das sich nicht ziemt, im Frauenhaus vor sich gehen, weder mit falschem Spiel noch anderen Dingen. Gespielt wurde oft, das wurde hier explizit verboten, also Geldspiel. Besonder von wem sie das sechen oder innen werden, also gemeint ist der Frauenwirt und seine Frau, insbesondere wenn sie hören oder sehen, dass das jemand täte, mit Gegengeld zu spielen, das einem Bürgermeister anzugeben, also Anzeigepflicht. Und ob von jemand ichts in das Haus gebracht wurde, zu versetzen oder zu verkaufen, ichts, das ist etwas, also hat jemand ein Ding, das er verkaufen möchte, das von Stehlens oder anderen Dingen wegen gefährlich wäre. Also Raubgut, Diebesgut oder bei dem man nicht so recht weiß, wo es herkommt. Das von Stund einem Bürgermeister anzugeben. Also wieder ab zu Bürgermeister und Rat und sofort Meldung machen. Och, auch ob jener Leute, also irgendwelche Leute, so sie Diebstahl und andere Sachen halb nicht rechtfertigt dunken, die einem Bürgermeister anzugeben. Und man soll geradewegs Leute, die verdächtig sind, allenfalls einen Diebstahl begangen zu haben oder etwas anderes, nicht rechtmäßiges, die soll man doch bitte auch gleich melden. Und dann kommt etwas anderes, desgleich, dass sie an allen heilen Nächten, auch an unser Frauentagabend, Allsamstag, All-Zwölf-Botten-Abend, 10:08 das Haus früh zu schließen und darin aufrecht und redlich handeln wollen. So eine Schließpflicht, Schließtage, nämlich immer an den Vortagen von einem Feiertag, gewisse sind offiziell genannt, an allen Samstagen hat man das Haus früh zu schließen und darin nur redlich zu handeln. Sie, das wieder der Frauenwirt und seine Frau, sie sollen auch keines, niendert nichts verabwenden, weder Hausrat noch anders, uns zu vollkommener Bezahlung aller Schulden, so sie in unserer Stadt jetzt schuldig sind oder noch schuldig werden. Das heißt ganz verkürzt, sie sollen alle Schulden bezahlen, falls sie welche haben. Der Stadtrat, die Stadt will nicht, dass man gegenüber dem Frauenwirt oder seiner Frau noch tätig werden muss. Und falls sie dann, es sind häufig Auswärtige oder fast ausschließlich Auswärtige, die dieses unredliche, unehrbare Amt einnehmen, diesen Beruf, dass sie dann nicht auf die irgendwie hier ein gutes Geschäft machen und dann gehen und die Stadt mit ihren Schulden allein lassen, respektive darauf sitzen lassen. Also, wir fassen zusammen. Es geht eigentlich vor allem darum, dass der Frauenwirt und seine Frau sich an Regeln halten sollen. Sie sollen jeder Mann, der auffällig ist, oder jede Frau sofort melden. Und sie sollen das Haus schließen an vorgegebenen Daten. Was im Haus passiert, das wird nicht gesagt. Und das ist ja auch die Schwierigkeit, die wir haben. Also wir haben sehr früh, 15. Jahrhundert, ein Eid, der über ein Frauenhaus etwas aussagt. Offenbar hat es das gegeben. Wir wissen das auch aus anderen Städten. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt nachvollziehen können, war das tatsächlich ein Bordell oder war es einfach ein Ort, an dem man sich getroffen hat. Das bleibt im Dunkeln. Interessant ist aber, dass die Stadt überhaupt ein solches Haus geführt hat oder in diesem Sinne, dass sie jemanden, dass sie das toleriert hat und vielleicht so auch gewisse Dinge kanalisiert hat.
Also sofort die Frage, warum macht die Stadt das nicht? Und ein bisschen liest man ja schon heraus, du hast auch, finde ich, schön gesagt, die Stadt möchte es ruhig haben, nicht gesittet oder moralisch, ist ein bisschen doppelmoralisch das Ganze nicht, das riecht sofort danach, sondern ruhig und es gibt vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen zu kontrollieren, nicht? Also gewisse Dinge zuzulassen, aber so im Rahmen, wie man es eben noch aushalten kann.
Ich denke auch, dass das wahrscheinlich der zielführende Weg war. Also man hat versucht, Grenzen zu setzen, aber doch auch Orte zugelassen, an denen eben unmoralische Dinge stattfanden. Die konnte man ja nicht einfach verbieten und dann waren sie nicht mehr da. Interessant ist aber, das Frauenhaus, wir wissen wenig darüber, wir wissen nicht mal genau, wo es gelegen ist, aber es kommt vor allem dann im 16. Jahrhundert ab und an vor, aber dann, keine 100 Jahre nach diesem ersten Dokument, wird es abgebrochen. Also es ist also etwas, was die Reformation dann nicht überstanden hat. Es wurde nicht, es gab kein Frauenhaus mehr nach 1570. Es ist aber auch nicht so, dass man 1525 in den großen Umstürzen der Reformation gerade als erstes das Frauenhaus abgebrochen hätte. Also offenbar war es nicht der erste Ort, wo man aktiv wurde in der Reformation. Aber es hat sich dann wahrscheinlich gezeigt, dass man mit der in der Stadt verbreiteten reformierten Ansicht, auch von Ehe, von Zusammenleben, dass ein Frauenhaus nicht mehr dazu gepasst hat.
Man staunt ja eine Stadt, also Stadt St. Gallen ist dann klein, nicht? Also da schreibst du Engelgasse irgendwo, da könnte es gelegen haben. Das ist so 5 Minuten Spaziergang vom Kloster durch die Stadt und dann wieder 5 Minuten hoch, dann hat man die Stadt eigentlich umrissen, umgangen. Und wenn man, also heute hat es ja viele Leute aus der Umgebung, die hier unterwegs sind, da kenne ich nicht alle Gesichter. Aber in so einer Stadt zu leben, das sind dann wahrscheinlich nach einem Jahr, hat man die Stadtbevölkerung vor Augen, vielleicht schon vorher.
Das denke ich. Vielleicht war es aber auch nicht so verpönt, sich dort aufzuhalten.
Gibt es denn andere Hotspots, wo man in den Ausgang geht, wo man feiert, wo es ein bisschen unverdächtiger sein könnte, aber auch ein bisschen lüpfig sein kann? Geschieht das auch in der Engelgasse, oder?
Das weiß ich nicht genau, wo das geschieht, aber wir haben verschiedene Gasthäuser, Restaurants, Beizen etc. Und hier finden wir etwas Ähnliches. Wenn sie vorkommen in den Quellen, heißt es auch häufig, dass dort nicht gespielt werden darf. Also offenbar war es ein Anliegen der Menschen, sie haben um Geld gespielt, Glücksspiele, irgendetwas in dieser Art, und man hat das versucht zu begrenzen von Seiten der Stadt. Ja, also ob das vielleicht der anrüchtigste Zipfel der Stadt war und man dieses Quartier gemieden hat, oder ob man vielleicht da durchgegangen ist, weil man sehen wollte, ob man jemanden kennt, oder ob es tatsächlich vielleicht eher Fremde waren, Händler, die sich dort vergnügt oder aufgehalten haben, das wissen wir alles nicht. Das wäre aber spannend zu wissen natürlich, aber wir wissen ja kaum etwas, auch über die Frauen dort wissen wir auch nichts. Einen kleinen Hinweis habe ich in der Literatur gefunden, zurückgehend auf eine Quellenstelle. Tatsächlich wurde 1497, also kurz nach dieser Eid-Dokumentation, notiert in einem Bußenbuch, dass ein Zimmermann mit Namen Hans Hochreutiner im Sommer 1497 3 Pfund Pfennig Buße leisten musste, weil er den Degen gezückt habe, vermutlich auf offener Straße, und weil er eine Frau im Frauenhaus verletzt habe. Also offenbar hat das dann die Stadt tatsächlich auch gemahnt oder ist dagegen vorgegangen. Das ist jetzt so ein ganz, ganz kleiner Hinweis auf Gewalt, die aber von der Stadt dann nicht toleriert wird, vielleicht eben, weil es ein Frauenhaus war und nicht eine private Umgebung.
Weißt du, in dem Moment, wo das Frauenhaus aufgehoben wird, ist dann auf fürstäbtischem Gebiet Orte zu finden mit ähnlichem oder gleichem Dienstleistungsprofil?
Vermutlich schon, weiß es nicht. Aber man weiß ja auch von Orten im äbtischen Umland, an denen eben dann genau schön gefeiert werden konnte, wenn es in der Stadt verboten war. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das dieses Gewerbe auch angezogen hat und dass es genau solche Orte eben auch gab. Aber vielleicht dann eben nicht in der Stadt, oder man hat sicher vielleicht auch eher privat organisiert. Ist auch möglich. Interessant ist übrigens, 1495 in einer der großen Generalbelehnungen des Abtes an die Stadt kommt auch dieses Frauenhaus in der ihrer Vorstadt vor. Also eigentlich würde es, wenn wir jetzt so einen Grundbesitzeintrag machen würden, würde es ganz offiziell dem Abt gehören. Finde ich auch noch hübsch.
durchaus. Rezia, herzlichen Dank für deine 3 Dokumente, die spannenden Ausführungen dazu. Man beginnt mit einer Ansage, es geht einfach nur ums Geld, und merkt, nein, es gibt ganz viele Einblicke in dieses Leben damals, über Jahrhunderte gesehen. Wunderbar spannend. Besten Dank. Schön, warst du da.
Vielen Dank, Silvia.